Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Feuerwehrleute aus der EU fahren gerade nach Kanada, um bei den Waldbränden dort zu helfen. Und gleichzeitig sind Katastrophenhelferinnen und Helfer aus der EU in der Ukraine, helfen dort unter erschwerten Bedingungen nach dem Staudammbruch in der Region Cherson. Wir schauen uns heute das mal genauer an, sprechen mit Serkan Erdin, der mit seiner Organisation in der Ukraine ist.
Also man muss sich die Situation im Ahrtal vorstellen, unter Bombenbeschuss, unter Raketenbeschuss. Problematisch ist, dass wir gar nicht wissen, was auf der östlichen Seite des Flusses passiert. Da kommen unsere Helfer und Helferinnen gerade nicht hin, weil wir damit die Frontlinie überqueren müssten und das würde Selbstmord bedeuten.
Außerdem sind wir in Luxemburg heute. Dort treffen sich nämlich die EU-InnenministerInnen, um über eine Reform des Asylsystems zu sprechen. Kompromissvorschlag liegt auf dem Tisch, nur keiner am Tisch, der den so richtig gut findet.
Es gab gerade eine öffentliche Sitzung, die unterbrochen wurde, weil wirklich viele Staaten gesagt haben, sie können dem Kompromiss, der gerade auf dem Tisch liegt, nicht zustimmen.
Und wie nachhaltig sind eigentlich unsere Sneaker, die wir immer anziehen? Was steckt da alles drin und was passiert mit denen, wenn sie ausgetragen sind? Auch das klären wir heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Nach dem Staudammbruch im Süden der Ukraine, da sind weite Teile des Landes überflutet. Besonders betroffen ist die Region um die Stadt Cherson, die auch Frontlinie des Kriegs war und immer noch ist. Die internationale Hilfe, die ist auch vor Ort. Auch die Stuttgarter Hilfsorganisation STELP mit Partnern kümmert sich um Evakuierung, um die medizinische Versorgung und Reparaturarbeiten. Wir sprechen mit dem Vorsitzenden Serkan Erdin. Schönen guten Tag, Serkan.
Hallo, hi.
Ihr seid ja schon seit letztem Jahr in der Ukraine tätig, jetzt auch in der Nähe von Cherson, in diesem Krisengebiet. Wie ist die Lage vor Ort?
Unübersichtlich. Die einzige gute Nachricht ist, dass das Kraftwerk Saporischschja, das oberhalb des Staudamms sich befindet, zumindest nicht gefährdet ist. Es gibt noch genug Wasser, obwohl der Pegel sinkt, gibt es noch genug Wasser, um das Atomkraftwerk zu kühlen. Unterhalb des Staudamms sieht es schon wesentlich schwieriger aus. Ja, zehntausende Menschen ihre Wohnungen verloren, müssen evakuiert werden, kommen nicht aus ihren Häusern. Besonders schwer getroffen hat die Tierwelt. Wir sind dabei, ganz, ganz viele Tiere aus dem Überflutungsgebiet zu evakuieren. Schäden für die Umwelt nicht absehbar. Wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis es absehbar ist. Das ganze Ökosystem leidet darunter. Wir wissen, dass da ganz viele Minen in der Region sind, die runtergespült werden, den Fluss runter in das Schwarze Meer. Ja,
schwieriger
wird wahrscheinlich
Einsatz.
Noch lange dauern. Noch lange dauern, um alles zu überblicken.
Die Menschen, denen ihr helft, wie kommt ihr an die ran? Wie helft ihr denen? Wie gehen die mit den Wassermassen um?
Großes Problem ist erstmal Trinkwasser. Wir mussten ganz, ganz viel Trinkwasser in die Region bringen. Das zum einen, wir mussten ganz viele Boote organisieren, was ziemlich kompliziert war in der Region, konnten aber schon mehrere hundert Personen aus ihren Wohnungen befreien, vor allem gehbehinderte Kinder, die überrascht wurden von den Fluten. Ja, es geht einfach um Notfallversorgung, um die erste Versorgung nach dem Katastrophenfall. Problematisch ist, dass wir gar nicht wissen, was auf der östlichen Seite des Flusses passiert. Da kommen unsere Helfer und Helferinnen gerade nicht hin, weil wir damit die Frontlinie überqueren müssten und das würde Selbstmord bedeuten.
Ich meine, das ist ja ein wirklich schwieriger Einsatz. Du hast gerade gesagt, zum einen die Minen, die ja da weggeschwemmt werden, aufgeschwemmt werden, zum anderen die Frontlinie, die da verläuft. Wie vorsichtig geht man da vor, wenn man Hilfe leistet?
Ist schwierig, da überhaupt vorsichtig zu sein. Wie gesagt, es ist die Frontlinie. Also dieser Fluss trennt die russischen und die ukrainischen Streitkräfte. Das heißt, es schlagen immer wieder auch Raketen ein. Also man darf eigentlich gar nicht dran denken bei der Arbeit, sonst wird man gehindert oder extrem ausgebremst. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich versuchen, so viele Menschen wie möglich aus der Region zu evakuieren.
Jetzt haben wir gestern von unserer Korrespondentin gehört, die gesagt hat, es gibt auch Menschen, die wollen da bleiben. Also Hochwasser, klar ein Problem, Trinkwasserversorgung, klar ein Problem, aber die möchten nicht kapitulieren. Sie sagen, das ist hier unsere Ukraine und hier bleiben wir. Habt ihr auch solche Fälle?
Ja klar, das haben wir allerdings seit Beginn des Krieges, also seit dem ersten Tag des Krieges, wissen wir, dass Menschen ihre Wohnungen nicht verlassen würden. Es kann ganz verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel gibt es viele, die schon von der Krim geflohen sind und dann aus dem tiefen Süden geflohen sind und ein zweites oder drittes Mal unterwegs sind. Es gibt Menschen, die sagen, hey, meine Mutter, meine Oma, meine Frau ist hier begraben. Ich möchte hier nicht gehen. Mir hat mal ein Mann gesagt, dass er hier noch drei aufeinanderliegende Steine hat, die er nicht verlassen möchte. Mhm. Überall anderswo auf der Welt gehört ihm nichts. Also ich möchte mich da nicht in die Welt oder beziehungsweise ein Urteil bilden, wieso diese Leute nicht fliehen. Die haben ihre Gründe, macht es für uns sehr, sehr kompliziert, weil wir wissen, irgendwann geht es gar nicht mehr und dann wird eine nächste Welle antreten und dann müssen wir auf einmal wieder Hunderte, Tausende evakuieren. Also wenn das Trinkwasser in 3-4 Tagen so knapp wird, dass sie gehen müssen, stellt es uns wieder vor Probleme, die nur schwer zu lösen sind. Ja, allerdings, wie gesagt, ich möchte mich nicht in die Realität von anderen Menschen reindenken. Ich kann nur reagieren.
Auf jeden Fall. Ihr seid ja eine Hilfsorganisation, die schon in anderen Krisengebieten war. Was würdest du sagen, was ist die besondere Herausforderung jetzt dort in der Ukraine für euch?
Also ich bin jetzt beispielsweise erst aus der Türkei gekommen und so ein Erdbebengebiet ist natürlich auch sehr, sehr komplex und schwierig, dort zu helfen. Mhm. Und natürlich besteht auch die Gefahr, dass dort mal ein Gebäude einstürzt, während man eine Hilfsaktion durchführt. Allerdings in der Kriegssituation zu helfen. Also man muss sich die Situation im Ahrtal vorstellen unter Bombenbeschuss, unter Raketenbeschuss. Also so eine Situation wie im Ahrtal war schon sehr, sehr komplex, da schnell und allen zu helfen. Wenn wir uns diese Situation in einem Kriegsgebiet vorstellen, dann kann man sich ansatzweise ausmalen, mit was für Problemen wir da zu kämpfen haben.
Serkan Erdan, Vorsitzender der Hilfsorganisation STELP, mit Partnern in der Ukraine tätig, aktuell nach dem Staudammbruch von vor 2 Tagen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Serkan, und danke auch für die Hilfe.
Sehr gerne, ich danke fürs Interesse.
Deutschlandfunk Nova.
Von einem Land ins andere reisen ohne Grenzkontrollen, das ist ja ein Vermächtnis der EU, die Freizügigkeit dank Schengen-Abkommen. Für Schutzsuchende aus anderen Ländern ist die Situation an der EU-Außengrenze aktuell eine andere.
Es geht doch darum, dass wir Menschenrechtsstandards an den Außengrenzen einhalten. Wir haben jetzt keinen guten Zustand und ich befürchte, wenn wir kein gemeinsames Asylsystem bekommen, dann fallen wir in die Nationalstaatlichkeit zurück. Wahrscheinlich ist dann Schengen, so wie wir es kennen, mit offenen Grenzen, nicht mehr möglich.
Das sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Heute treffen sich in Luxemburg die EU-InnenministerInnen, um darüber zu sprechen, wie es besser werden kann mit dem Asylrecht. Caroline Born ist bei uns vor Ort, berichtet von der Verhandlung. Caroline, der Wille, das Asylrecht zu reformieren, der ist wohl da. Was soll sich denn ändern?
Zentral sind vor allem die beschleunigten Verfahren an den Grenzen. Also man spricht von Grenzverfahren, dass Menschen, die geringe Aussicht auf Schutz haben, also die aus einem Land kommen, bei dem die Schutzquote normalerweise nicht höher ist als 20%. Das sind zum Beispiel Länder wie die Türkei, Tunesien, Indien, Bangladesch, dass die in ein schnelleres, verschärftes Verfahren an der Grenze kommen. Daran gibt es besonders in Deutschland ja auch laute Kritik, dass das zu einer Lagerbildung an den Außengrenzen führen könnte, dass Schutzstandards nicht mehr eingehalten werden. Und Innenministerin Faeser hat auch Ausnahmen gefordert, unter anderem für Familien. Hören wir sie kurz.
Es liegt ein Kompromiss auf dem Tisch, der ist sehr schwierig für uns in Deutschland. Ich kämpfe sehr darum, dass wir Familien mit kleinen Kindern nicht in das Grenzverfahren bekommen.
Aber es deutet sich schon an, dass sie damit wahrscheinlich keinen Erfolg haben wird.
Das ist ja jetzt ein Kompromissvorschlag, der da auf dem Tisch liegt. Und die Kritik von deutscher Seite haben wir ja gerade schon gehört. Gibt es denn noch andere Länder, die das auch ähnlich sehen oder die auch Zweifel haben an diesem Vorschlag?
Wenige, also es gibt noch Luxemburg, Portugal und Irland, die auch auf diese Ausnahmen pochen. Aber ansonsten muss man sagen, und da ist die Diskussion in Deutschland tatsächlich ein wenig eine andere als im Rest der EU. Der Rest möchte diese beschleunigten Verfahren und es gibt sogar Länder, die sagen, weil momentan hat man Ausnahmen für unbegleitete Minderjährige, dass man auch darauf verzichtet, weil manche Länder eben sagen, da stimmt vielleicht das Alter gar nicht, das angegeben wird und deswegen will man auch diese Ausnahme eigentlich fallen lassen.
Um wie viele Menschen geht's denn eigentlich aktuell?
Das lässt sich relativ schwer sagen. Also es schwirren auch verschiedene Zahlen umher. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass sich eigentlich alle einig sind, dass die Zahlen der Ankünfte runtergehen sollen. Wir hatten im letzten Jahr deutlich mehr als in den Vorjahren. Und dann gibt es jetzt eben ganz viele verschiedene Zahlen, wie viele Menschen in so ein Grenzverfahren sollen. Das ist momentan noch nicht fest. Und wie viele Menschen dann im Gegenzug auch innerhalb der EU dann verteilt werden sollen. Und das ist aber momentan noch Gegenstand der Verhandlungen, also schwer zu sagen.
Aber dieses Grenzverfahren, nur nochmal, um das zu klären, das würde dann theoretisch so Länder wie Italien, da kommen ja aktuell die meisten Flüchtlinge an, das würde dann Italien entlasten.
Nein, das Grenzverfahren selber, da hätten die Länder wie Italien mehr zu tun, aber man will sie im Gegenzug entlasten. Ah. Also dass man ihnen deswegen Asylsuchende abnimmt, dass sie diese zusätzliche Aufgabe erledigen. Und da hat man aber, weil man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat, als man sagte, wir machen verpflichtende Verteilung, hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man nicht unbedingt Asylsuchende aufnehmen muss, sondern dass man sich auch sozusagen freikaufen kann. Also dass man dann die Zahl 20.000 Euro pro Asylsuchender steht im Raum, dass man zahlt, statt aufzunehmen. Das sind vor allem Polen und Ungarn, die partout niemanden aufnehmen möchten.
Wie steht es um die Verhandlungen jetzt? Du vor Ort, was ist das für eine Stimmung? Glaubst du, das wird eine lange Nacht? Glaubst du, man hat jetzt dann relativ zügig eine Einigung?
Es gab gerade eine öffentliche Sitzung, die unterbrochen wurde, weil wirklich viele Staaten gesagt haben, sie können dem Kompromiss, der gerade auf dem Tisch liegt, nicht zustimmen. Und ganz besonders wichtig ist es bei Italien und bei Griechenland, weil die ja eine tragende Rolle haben als Mittelmeeranrainerstaaten. Und bei Italien auch, weil es ein großes Land ist und es wird mit qualifizierter Mehrheit entschieden. Also die Bevölkerungsgröße spielt auch eine wichtige Rolle. Und jetzt hat man die Sitzung erstmal unterbrochen, weil man sich dachte, oh, kommen wir da überhaupt noch weiter mit unserem Kompromiss?
Ja, sind gespannt, wie weit man da kommt. In Luxemburg treffen sich heute die InnenministerInnen der EU, um über das neue Asylrecht zu sprechen. Caroline Born für Deutschlandfunk Nova von vor Ort. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Das war ja so ziemlicher Fußballwahnsinn diese Woche. 103 Millionen Euro Ablöse für den BVB-Kicker Jude Bellingham. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Der spielt jetzt in der kommenden Saison wahrscheinlich dann bei Real Madrid. Einer von Real Madrid ist weg. Karim Benzema, der Franzose, für, Achtung, 200 Millionen Euro Gehalt ab nach Saudi-Arabien. Und Lionel Messi, da hat man so das Gefühl, dieser Weltfußballer, er möchte irgendwie mitmachen bei diesen Superlativen. Er wechselt von Paris Saint-Germain, das ist sein aktueller Verein, in die Major League Soccer und die ist in den USA und dort wird er bald spielen bei Inter Miami. Warum das alles, sprechen wir drüber mit Christian von Stülpnagel aus unserer Deutschlandfunk Sportredaktion. Grüß dich, Christian.
Ja, moin.
Warum macht Lionel Messi das?
Ja, es geht wohl wahrscheinlich wie immer ums Geld im Fußball. Er kostet zwar keine Ablöse, das heißt Paris Saint-Germain bekommt für ihn kein Geld mehr, weil sein Vertrag eh ausgelaufen ist. Und wenn es nach Messi gegangen wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch sehr gerne zu Barcelona zurückgegangen. Das ist ja sein Herzensverein, der ist ja vor 2 Jahren im Sommer ja fast unter Tränen, hat er sich aus Barcelona verabschiedet. Allerdings konnte Barcelona ihm zum jetzigen Zeitpunkt nichts Handfestes geben, weil die hätten erst Spieler verkaufen müssen, um Financial Fair Play-Regeln einzuhalten und deswegen konnte Barcelona Messi in diesem Sommer nicht verpflichten. Saudi-Arabien, wo wir gehört haben, Benzema ist dahin gewechselt, war auch groß in der Verlosung. 500 Millionen Euro sollen die Messi geboten haben pro Jahr. Also das ist schon einiges und auch Cristiano Ronaldo, der große Widersacher von Messi, spielt da ja schon. Aber jetzt geht er zu Inter Miami, das ist der Club von David Beckham, den kennen wir vielleicht noch, der hat früher in der Premier League sehr gut gespielt. Er soll jetzt wohl 54 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, das scheint erstmal relativ wenig zu sein, aber Apple hat in den USA eine Kooperation mit der Major League Soccer und die zahlen dort 250 Millionen Euro pro Jahr für die Medienrechte und daran soll Messi in Zukunft wohl beteiligt werden und auch Adidas, die sind auch ein Sponsor der Major League Soccer, die sollen auch Gewinnbeteiligungen an Messi abgeben. Das heißt, Messi wird auch in den USA ganz gut verdienen.
Also da ist es dann nicht nur der Verein, der die Asche bringt oder der Investor im Verein, sondern es sind die großen Firmen, die das Konto dick machen. Diese MLS, die Major League Soccer, was würdest du sagen, was ist so die sportliche Qualität, wie ist die einzuschätzen?
Ja, also man vergleicht sie eigentlich so mit Zweitliga-Clubs in Deutschland, muss man sagen. Also es ist international nicht die allererste Reihe. Da sind Clubs aus Europa einfach doch noch sehr viel stärker. Und der Juan Laporta, der Präsident von Barcelona, der hat auch gesagt, ja, er respektiere Messis Entscheidung, sich in eine Liga mit geringeren Anforderungen zu messen. Also das ist schon, das klingt schon ein ganz bisschen zynisch. Aber es stimmt einfach, international sind die US-amerikanischen Vereine niedrigklassiger als die ganz großen Ligen in Deutschland. Und auch Inter Miami ist jetzt nicht zum Beispiel der große Top-Club. Bislang steht er auf dem letzten Tabellenplatz in der Eastern Conference. Absteigen kann er da aber nicht, weil es ist ein Franchise-System. Das heißt, reiche Eigentümer kaufen sich die Rechte, um in der Major League Soccer zu spielen. Aha. Das heißt, er wird auch in Zukunft in der MLS ganz vorne spielen.
Okay. Man hat es ja schon an anderer Stelle mitbekommen. Bastian Schweinsteiger hat bei Chicago gespielt. Würdest du sagen, das ist dann so, Weltfußballer wollen in die Welt hinaus? Oder was ist das, was so reizt an dieser Liga in den USA?
Ja, wir hatten es ja auch, Zlatan Ibrahimovic, der ist vor ein paar Jahren ist er nach LA Galaxy gewechselt, also nach Los Angeles, und damals war er Weltfußballer, das heißt, oder einer der Weltfußballer. In den USA winkt tatsächlich das große Geld. Ich hatte das Franchise-System gerade schon angesprochen, das heißt, reiche Clubeigentümer können sich ihre Clubs kaufen und können dementsprechend auch Geld in die Clubs rein investieren und können ihren Spielern dann natürlich auch ordentlich Gehälter bieten. Aber man muss auch sagen, die Stars aus Europa, die sind dort die Stars, also die wirklichen Stars, die Mittelpunkte in den Teams. Bastian Schweinsteiger, der war bei Bayern München ja noch durchaus eine tragende Säule, aber jetzt nicht mehr das Zentrum des Spiels. In den USA, da war auf einmal der Topstar. Alle haben sich gefreut, mit Bastian Schweinsteiger auf dem Platz stehen zu haben. Und ich glaube, die Stars, die fühlen sich in ihrem Ego dann ein bisschen gekitzelt, wenn
aber
sie dort
du sagst können. Trotzdem, bei den ganzen anderen großen Sportarten dort, im US-Sport, Basketball, Football, Eishockey, da kommt Fußball, da kommt Soccer nicht ran.
Ja, vor allem Football ist in den USA die ganz klare Nummer eins. Auch was Basketball angeht, da laufen ja auch gerade die Playoffs. Mhm. Das sind tatsächlich die Top-Sportarten. Aber Soccer holt dort langsam auf. Also es gibt schon Umfragen, da sieht man Soccer ungefähr auf einer Ebene mit dem Eishockey, also mit der NHL. Und ja, gerade im Sommer, wenn die großen Ligen NHL, NBA, MBL, also Baseball und Football Pause haben, dann spielt Soccer. Die haben nämlich im Winter ihre große Saisonpause. Das heißt, die können da ganz gut ein Loch füllen. Und 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada statt. Das heißt, da wird es auch nochmal einen ganz schönen Boost für den Fußball geben.
Wieder viel gelernt zur Major League Soccer und zu dem Wechsel von Lionel Messi nach Inter Miami. Weil wir automatisch bei Inter und M immer Inter Mailand sagen, aber das müssen wir dann vielleicht doch nochmal lernen. Christian von Stülpnagel aus unserer Sportredaktion mit diesen Infos.
Deutschlandfunk Nova.
In Istanbul in der Türkei, da ist gerade Pride Week. Das heißt, es gibt viele Veranstaltungen der queeren Szene. Höhepunkt soll dann die Pride-Parade sein am übernächsten Sonntag. Aber das dürfte wie schon in den vergangenen Jahren keine unbeschwerte Party werden, denn die Behörden in der Türkei, die erhöhen den Druck auf die LGBTQIA-Plus-Menschen. Gestern Abend sind in Istanbul mehrere Menschen festgenommen worden. Die wollten sich eigentlich einen Film über queere Aktivisten ansehen. Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu. Was ist da passiert?
Da wollte eine unabhängige Kulturstiftung einen Film zeigen, den Film Pride in ihrem Garten, also von der Stiftung. Und dieser Film, der spielt im England der 80er Jahre und der zeigt, wie eine Schwulen- und Lesbeninitiative gemeinsam mit Bergleuten gegen die neoliberale Politik von Margaret Thatcher kämpft, also der damaligen Premierministerin.
Das dürfte natürlich der türkischen Regierung nicht gefallen.
Nee, und zwar vermutlich gleich auf mehreren Ebenen. Also erstens hat sie der LGBTQ-Szene ja grundsätzlich den Kampf angesagt, weil sie sie, ich sag mal, für amoralisch hält. Und zweitens zeigt dieser Film, wie sich Minenarbeiter, also die zumindest damals, sag ich mal, in Sachen Queerness doch eher konservativ waren, wie die sich mit eben solchen queeren Menschen zusammentun. Und das basiert auch auf einer wahren Geschichte. Es ist wirklich ein cooler Film. Aber sowas wollen der türkische Präsident Erdogan und seine Partei AKP natürlich auf jeden Fall verhindern. Also wurde diese Filmvorführung auch verboten.
Wobei sie dann trotzdem stattfand?
Naja, sollte sie jedenfalls. Die Stiftung für Wissenschaft, Ästhetik, Kultur und Kunstforschung, so heißt die, die hat das organisiert, die hat trotzdem eingeladen unter dem Motto, gewöhnt euch dran, wir sind da. Und es kamen auch viele Leute, aber die Polizei ist dann dazwischen gegangen und hat auch einige ZuschauerInnen und einige Vorstandsmitglieder auch der Stiftung festgenommen. Die sind wohl inzwischen alle wieder freigelassen worden, sagt jedenfalls die Stiftung.
Das heißt, die Behörden wollten nur mal ganz kurz die Muskeln spielen lassen?
Ja, womöglich, aber Präsident Erdogan hat im Wahlkampf im Frühjahr auch härtere Maßnahmen angekündigt. Er hat da von perversen Tendenzen gesprochen und hat LGBTQ-AktivistInnen als Terroristen bezeichnet. Deshalb erwarten die AktivistInnen auch, dass es während der Pride Week noch mehr solche Polizeieinsätze geben wird. Im Istanbuler Stadtteil Şişli, da ist vorgestern auch schon eine ähnliche Filmvorführung verboten worden. Und in Ankara, da stehen gerade 42 Menschen vor Gericht. Die haben letztes Jahr an der CSD-Parade in Ankara teilgenommen, obwohl die auch verboten war. Und denen drohen jetzt bis zu 3 Jahre Haft.
Wie ist das denn? Hat die LGBT-Community in der Türkei so viel Einfluss, dass die Regierung da so hart gegen sie vorgeht?
Also die Szene ist vermutlich schon groß. Das hatten wir ja vor allem gesehen, als die Pride-Parade noch erlaubt war. 2014 waren in Istanbul mehr als 100.000 Menschen dabei. Seitdem wurde die Parade dann jedes Jahr verboten. Aber es kommen trotzdem immer wieder Tausende, auch vermutlich diesmal wieder. In 10 Tagen, hast du ja gesagt, soll die Parade sein. Aber man muss auch sagen, viele haben inzwischen Angst, sich öffentlich zu zeigen. Das haben sie gerade erst in einem Beitrag von unserem Türkei-Korrespondenten auch erzählt.
Liegt es daran, dass es in den letzten Jahren so ein großes politisches Thema geworden ist?
Ja, ich denke schon. Also Erdogan hat sich ja, das glaubt man kaum, vor 20 Jahren noch selbst für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt. Aber das hat sich total geändert. Jetzt setzt er auf Konservative, setzt er auf Nationalisten. Er hat 2 extreme islamistische Parteien in seine Allianz aufgenommen, um seinen Wahlsieg zu sichern. Und außerdem kann man offenbar mit Queerfeindlichkeit auch gut von anderen Problemen ablenken, wie der Inflation und der schwachen türkischen Lira. Und Erdogan argumentiert halt immer, dass Homosexualität und überhaupt Queerness die Familie bedrohe. Und die nennt er heilig und damit kriegt er halt seine Wählerinnen und Wähler. Aber er verschärft damit auch den Druck auf queere Menschen im Alltag. Und viele sagen eben inzwischen, ich muss entweder meine sexuelle Identität verstecken oder ins Ausland gehen.
Wir hatten fest in Istanbul, da ist eine queere Filmvorführung im Rahmen der Pride Week verboten und von der Polizei verhindert worden. Mehrere Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns erklärt, warum es in der Türkei vermutlich weiter Repressionen gegen die LGBTIAQ-Plus-Szene geben wird.
Deutschlandfunk Nova.
Sneaker. Wenn man dieses Wort sagt, dann outet man sich ja eigentlich schon fast als jemand, für den das mehr ist als einfach nur ein Schuh. Sneaker, das ist Fashion und es ist vor allem auch ein gutes Geschäft. 2019 wurden noch 70 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Mittlerweile sind es weltweit mehr als 100 Milliarden Euro durch den Verkauf von Sneakern. Tendenz steigend und damit wachsen natürlich auch die Müllberge. Das hätte ich fast nicht geglaubt, aber jeder von uns wirft im Schnitt 5 Paar Schuhe pro Jahr in den Müll. Sneaker und Nachhaltigkeit. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich's angeschaut. Das ist schwierig.
Ja, auch wenn man denkt, so ein Turnschuh ist ein einfaches Produkt, ist es halt irgendwie nicht. Ne? Der besteht aus ziemlich vielen Komponenten und die sind ganz verschieden. Der Schaum in der Sohle zum Beispiel, ein ganz anderes Material als die Gummisohle, die unten liegt. Und dann gibt's noch die Zwischensohle, eine Obersohle, dann den Oberschuh quasi, in das man reinschlüpft, ne, das Zeug. Und dann sind irgendwelche Applikationen angebracht, damit's gut aussieht, die Schnürsenkel. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. 40 Teile, sagt man. Das sagt auch Steffen Otten, der ist ein Unternehmer, der selbst mal daran gescheitert ist, einen richtig nachhaltigen Schuh zu erfinden. Denn das, was da zu einem Schuh zusammengeklebt wird, ist meist nichts Gutes, hat er im Podcast von Spiegel gesagt.
Das ist, kann man sagen, ein hochgiftiges Produkt, was am Ende entsteht, weil diese Klebstoffe, die werden natürlich in der Fabrik verarbeitet und die Arbeiter und ArbeiterInnen, die müssen sich schützen, damit sie halt nicht mit diesen giftigen Materialien in Berührung kommen und auch, dass sie diese Dämpfe nicht die ganze Zeit einatmen. Also kann man sich ja vorstellen, dass es nicht toll ist, wenn so ein Schuh nachher auf der Deponie oder im Fluss in Tansania landet.
Ja, und leider sieht es mit der Recyclingbilanz auch wirklich ziemlich schlecht aus, weil eben meistens alles verklebt ist und da wäre es zu teuer, das auseinander zu dröseln. Also werden die Schuhe eher verbrannt.
Was wiederum auch schlecht für die Umwelt ist, wenn die verbrannt werden. Was ist denn mit Herstellern, die sagen, die Schuhe sind aus recycelten Materialien? Gibt's ja auch.
Ja, aber recycelte Materialien heißt nicht, dass es auch aus recycelten Schuhen besteht. Mhm. Also um Schuhe neu zu machen, braucht man halt hochwertiges Plastik. Und deshalb nehmen die Hersteller da oft recycelte PET-Flaschen. Liest man ja auch oft so in der Werbung. Aber ist schon im Grunde auch sinnlos, weil Plastik aus einem eigentlich funktionierenden Kreislauf wie bei der Getränkeindustrie werden ja dann rausgenommen, um wieder Schuhe zusammenzukleben. Also dann braucht man auch wieder mehr Plastik. Richtig geholfen ist da der Umwelt nicht.
Nach deiner Recherche jetzt, was können wir besser machen? Was sagst du?
Also nachdem ich mir die Zahlen heute angeguckt habe, am besten barfuß gehen, weil ich habe noch gelesen, dass selbst der Gummiabrieb von Sneakern beim ganz normalen Laufen in den Top 10 der Mikroplastikverschmutzungen liegt. Also ist echt desillusionierend, aber wir können was machen, nämlich unsere Schuhe genau angucken.
Aha, sollen wir das jetzt machen?
Sehr gern, wenn du nichts dagegen hast, ich zieh mal eben meinen Schuh aus.
Ich habe auch meine hier.
Also. Das hier, das ist ein Schuh, der von sich behauptet, umweltfreundlicher zu sein als die anderen. Mhm. Nicht zu 100%, weil der umweltfreundlichste Schuh ist immer noch der, den man nicht kauft. Mhm. Aber das Obermaterial ist nicht aus Plastik, siehst du hier.
Das ist Kork, ist so, ne?
Kork,
das
ne?
ist Kork, das sieht man.
Die Sohlen sind aus Baumwolle, die da drin sind. Und das Plastik ist auch recycelt, aus was die äußere Sohle hier ist. Ne? Also womöglich hier auch wieder das Problem mit den PET-Flaschen, was ich eben erzählt habe. Aber ich habe extra noch einen Schuh von einem der großen Hersteller mitgebracht, der sehr billig war. Und du siehst sofort einen Unterschied hier unten an der Sohle.
Ja. Was ist das?
Ja, hier ist genäht, ne?
Das siehst du, bei so dem umweltfreundlichen ist genäht und bei dem anderen ist geklebt, oder wie?
Genau, da ist alles verklebt. Aha. Und das heißt, den Korkschuh hier mit den Nähten, den kann man viel besser reparieren als den Klebeschuh. Dazu haben wir hier im Programm auch mal mit einem Schuhmacher gesprochen, mit Rolf Reiner. Man kann sogar ziemlich viel selber machen.
Wenn man zu Hause schon mal einen Knopf annäht, dann kann man eben auch am Oberleder die Nähte, die auf sind, nachnähen. Man muss es einfach erstmal machen. dann stellt man fest, dass es eigentlich relativ einfach ist.
Und wenn es nicht einfach ist, kann man sich auch Hilfe holen. Es gibt so drei Hauptprobleme bei kaputten Sneakern. Entweder sind die hinten am Schaft abgelaufen, das siehst du hier bei meinem älteren coolen Schuh, ist schon so weggewetzt.
Oh, du pronierst.
Ne? Ja. Oder die Nähte sind kaputt oder die Sohlen sind durch. Und sowas, diese drei Sachen, die kann man allermeistens echt reparieren lassen, statt neu zu kaufen.
Es hat ja was. Also verlebte Sneakers erzählen ja auch was aus. Also man kann sie auch einfach lange tragen. Aber wir müssen festhalten, Sneaker sind ordentliche Umweltsäue. Der umweltfreundlichste Sneaker ist der, den man einfach nicht kauft.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.